Hallo zusammen und willkommen zum letzten Teil von der Serie «Das Alte Testament – Die grosse Geschichte». Und speziell möchte ich auch unsere Location in Aarau und unsere Microchurch in Luzern begrüßen. So schön, dass ihr auch heute dabei seid. Und hey, was für eine Reise haben wir in den letzten paar Wochen gemacht, oder? Wir haben die Schöpfung angeschaut, den Sündenfall, den Bund mit dem Abraham, den Exodus, den Bund mit dem Mose, das Opfersystem für Israel, Gottes Gegenwart, Gottes Königreich und so weiter. Und das sind all die Themen, die wir angeschaut haben in dieser Predigtserie. Und wir haben auch immer wieder auch gesehen, was die Themen vom Alten Testament für uns heute persönlich bedeuten. Und immer wieder haben wir auch erwähnt, dass all die Sachen, die wir im Alten Testament lesen, dass sie auf eine Person zeigen, dass sie auf einen Retter zeigen, auf den Messias, auf den König, der nicht nur das Volk Israel hätte sollen retten, sondern auch die ganze Menschheit von der Macht der Sünde und auch die Beziehung von uns Menschen mit Gott dem Vater soll wiederherstellen. Und heute wird es auch nicht anders sein. Wir schauen uns heute ein Thema an, das ich glaube, zu uns ganz persönlich wird reden. Und das ist das Thema Exil und Wiederherstellung. Und wir werden sehen, warum das Gottes Volk aus dem verheißenen Land verbannt wird, wie das Volk dann zurückkommt und wie Gott auch sein Volk wiederherstellt oder besser gesagt sogar erneuert. Was uns in dieser Serie klar sein sollte, ist, dass Gott durch das Alte Testament durch ein treuer Gott ist. Gott bleibt treu zu seinen Versprechen, auch wenn wir auch manchmal zu ihm untreu sind. Er bleibt treu. Er multipliziert auch die Nachkommen von Abraham. Und die Nachkommen von Abraham werden dann zu einer grossen Nation. Er bringt Israeliten aus der Gefangenschaft von den Ägyptern bis nach Kanaan, bis zum verheißenen Land. Und er etabliert auch die königliche Linie von David, wie wir auch letzte Woche gehört haben. Aber Gott ist treu zu allem. Gott ist treu zu allem, was er verspricht. Und Gott hat nicht nur Israel Segen versprechen kann, sondern auch Konsequenzen von dem, was passieren würde, wenn sie Gott gegenüber nicht gehorsam wären. Nämlich, dass sie als Volk dann von einer fremden Nation erobert, aus ihrem Heimatland gerissen und in ein fremdes Land ins Exil würden geschickt werden. Und Generation nach Generation hat Gott müssen zuschauen, wie das Volk einfach ungehorsam war. Und er hat darauf gewartet, dass das Volk eine Umkehr macht, zu ihm wird umkehren. Und ich glaube, es ist fast unmöglich, das ganze Alte Testament zu lesen, ohne überwältigend zu sein, wie krass eigensinnig und bockig und untreu das Volk Israel war. Wo Mose die Israeliten durch die Wildnis geführt hat, hat das Volk die ganze Zeit gejammert. Das Brot vom Himmel, das Essen, das Gott ihnen geschenkt hat, gratis, haben sie dann Manna genannt. Und Manna bedeutet nicht anders als, was ist das? Was ist das überhaupt auf Hebräisch? Wo der Mose auf dem Berg Sinai war und das Gesetz von Gott direkt empfangen hat, hat das Volk unten am Berg ein Kalb aus Gold gebaut. Mit dem Gold, wo sie dank Gott von den Ägyptern haben dürfen mitnehmen. Und sie haben dann das Kalb arbeitet. Wie krass ist das? Wo sie dann im Land Kanaan, im verheißenen Land sind, haben sie dann immer wieder andere Götter gefunden, von anderen Völkern gefunden und dann haben sie auch diese Götter arbeitet. Das Volk hat immer wieder Gott abgelehnt und hat sich immer wieder auch und mehr für Götzendienst entschieden. Und Gott hat zugeschaut, hat gewartet auf den Moment, wo die Israeliten zurück zu ihm würden kommen. Aber Gott ist ein gerechter Gott und irgendwann ist dann das Mass von Gott auch voll gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Kind hast und du klare Regeln daheim hast, sie wissen, was du von ihnen erwartest und sie wissen auch, wie gut dass es ihnen geht, wenn sie das machen, was du möchtest, dass sie machen. Aber sie wissen auch, dass was passiert, wenn sie nicht das machen, was du möchtest, dass sie machen. Früher oder später wird es dann vielleicht eine Konsequenz geben, wenn sie nicht das machen, was du möchtest, dass sie machen. Jemand wird die Schuld müssen zahlen, sozusagen, für das, was passiert ist. Entweder du als Vater oder Mutter, wenn du nicht reagierst, wenn du die Konsequenzen nicht durchziehst und einfach frustriert bist, Weil du vor allem weil es deine Kinder sind und du möchtest ja nur das Beste für deine Kinder. Oder deine Kinder werden dann die Schuld müssen zahlen irgendeinmal, wenn sie erwachsen sind und vielleicht Defizite haben in so vielen Bereichen im Leben, am Arbeitsplatz, in Beziehungen, in der Schule, weil sie nicht fähig sind zu folgen oder weil du einfach als Vater oder als Mami dann zu früh vielleicht aufgegeben hast. Was hat jetzt der kleine Erziehungs-Crashkurs mit dem Thema heute zu tun? Ich glaube, es ist eben ähnlich gegangen Gott und auch dem Volk Israel damals. Gott hat zugeschaut, wie sein Volk sich immer von ihm distanziert hat und immer mehr distanziert hat. Und irgendwann hat er gewusst, hey, ich muss jetzt reagieren. Ich darf mein Volk nicht einfach so sein. Und so wie wir auch müssen reagieren, auch wenn unsere Kinder älter sind, es ist nie zu spät, um die Beziehung zu unseren Kindern wiederherzustellen und vielleicht auch Klarheit dort zu bringen. Und heute möchte ich einfach 4 Punkte aus der Geschichte von Israel am Ende oder am Schluss vom Alten Testament möchte ich mit euch anschauen, die uns zeigen, was es heisst, einen treuen Gott zu haben, auch wenn wir untreu sind. Und der erste Punkt, das erste Thema heute ist Segen und Gericht. Und etwas müssen wir da ganz gut verstehen, und zwar, dass die Spielregeln für alle Beteiligten ganz klar gewesen sind vom Anfang an. Die sind geschrieben gewesen. Es hat sogar ein System gegeben, das dafür gesorgt hat, dass die Regeln eingehalten werden. Gott hat den Bund mit dem Mose gemacht und er hat ihm gesagt, was er genau von seinem Volk erwartet. Gott hat den Israeliten versprochen, dass sie nicht nur gesegnet würden werden, sondern dass sie auch im Land Kanaan, im verheißenen Land, würden Frieden und Sicherheit geniessen. Aber nur so lange, dass sie die Gesetze würden einhalten. Wenn sie das nicht würden machen, dann würden sie als Volk das Gericht erfahren und nicht nur den Segen verlieren, sondern auch den Frieden und die Sicherheit im Land Kanaan verlieren. Hey, wenn du kannst, lies mal diese Woche vielleicht im 5. Mose 28. Dort findest du all die Versprechen von Segen, aber auch all die Versprechen von Fluch und von Gericht von Gott gegenüber Israel. Und die sind alle aufgelistet. Da ist nur ein kleiner Abschnitt aus den Segensversprechen. Im 5. Mose 28, im Vers 8 bis 10, steht Folgendes. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt, wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt. Macht er euch zu einem heiligen Volk, das ihm allein gehört. So hat er es versprochen. Alle Völker der Welt werden sich vor euch fürchten, weil sie sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid und seinen Namen tragt. Das klingt super, oder? Das ist so cool. Ich meine, wer will nicht so etwas von Gott himself hören? Das ist so gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das Volk Israel das gehört und gesagt hat, hey, wow, das ist so gut, Gott, danke. Ja, voll. Wir werden dein Gebot beachten. Wir werden alles machen, was du von uns erwartest. Wir werden so leben, wie es dir gefällt. So wie wir heute auch manchmal sagen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir etwas von Gott erwarten, wenn wir das Segen von Gott in unserem Leben erleben und bereit sind, auch vieles für ihn zu machen, die extra Meile zu gehen, bis es mühsam wird. Oder wenn es nicht mehr in unserem Kalender passt oder nicht ganz unseren Wünschen entspricht. Es hat Versprechen von Segen gegeben, aber das ist nur die Hälfte von der ganzen Geschichte. Im zweiten Teil vom 5. Mose 28 werden dann all die Gerichte, all die Flüche aufgelistet. Und die sind echt beängstigend. Die Versprechen starten dann immer mit «Verflucht werdet ihr als Volk sein, wenn das oder das». Das ist krass, oder? Vor 2 Wochen haben wir gehört, dass das Volk Israel bekannt war als das Volk in dieser Gegend, wo eine spezielle Gunst von Gott hatte. Das heisst, nur der Gedanke von Gottes Gericht statt Gottes Segen, nur die Vorstellung für das Volk Israel, war damals sehr wahrscheinlich für sie verheerend. Es war wirklich ganz eine schlimme Vorstellung für sie. Es hat Versprechen von militärischen Niederlagen, von Nahrungsmittelknappheit, von Krankheiten, von Leiden und von Schmerz. In so vielen Art und Weise. Aber es hat auch ein Versprechen gegeben, das alles übertroffen hat. Und das war das Exil. Und das Exil hat für das Volk Israel die höchste Art von Fluch oder von Gericht bedeutet. Israel wird von einer fremden Nation überlassen, werden, aus einem Land gerissen werden, wo Gott ihnen ja geschenkt hat, gegeben hat. Und sie werden verbannt werden von dem Land. Und das ist sehr entscheidend. Weil ohne Gottes Gegenwart und ohne das Land, das Gott ihnen gegeben hat, wird das Volk Israel seine Identität verlieren. Stell dir vor, wie es für Israel war, auch diese Versprechen zu hören, im 5. Mose 28, 47 bis 49. Wenn ihr dem Herrn nicht fröhlich dienen wollt, weil er euch so reich beschenkt hat, werdet ihr euren Feinden dienen müssen, die er euch schicken wird. Ihr werdet Hunger und Durst leiden. Es wird euch an Kleidung und an allem anderen fehlen. Der Herr sorgt dafür, dass ihr grausam unterdrückt werdet, bis ihr umgekommen seid. Ein Volk vom Ende der Welt, dessen Sprache ihr nicht versteht, lässt er über euch herfallen. Und diese Versprechen sind von Gott nur als Warnung gegeben worden. Weil Israel ist damals zu dem Zeitpunkt, wo sie das hörten, nicht einmal im verheißenen Land gewesen, in Kanaan gewesen. Das heisst, die Spielregeln sind ganz klar gewesen vom Anfang an. Sagen, wenn sie machen, was Gott gefällt, Fluch, wenn sie anderen Göttern dienen. Aber irgendwie ist Israels Ungehorsam unvermeidbar gewesen. Und der zweite Punkt heute ist, Gottes Volk wird dann ins Exil geschickt. Nach den 5 Büchern von Mose, auch als Tora bekannt, kommt das Buch Josua. Josua zeigt, in welcher wundersamen Art und Weise das Land Kanaan von den Israeliten erobert wird. Die Eroberung von Jericho, die Geschichte von der Rahab und die Verteilung der 12 Stämme im ganzen Land, in Kanaan, das sind so die Hauptthemen von Josua. Dann kommt das Buch Richter. Und in diesem Buch wird einfach ganz klar, dass Israel ein totales Chaos war. Es war einfach ein chaotisches Volk. Sie werden apathisch gegenüber Gott. Sie fangen an, anderen Göttern zu dienen. Und es wird dann auch am Volk relativ schnell klar, dass sie einen König brauchen. Einen König, der Ordnung bringt, Frieden bringt, Sicherheit bringt. Und das passiert dann in den nächsten Büchern tatsächlich, im 1. und im 2. Samuel. Aber die Israeliten, die sind so machtbesessen gewesen. Die sind so egoistisch gewesen damals, dass sie sich in zwei Königreiche trennen. Das Königreich im Norden, das hat Israel geheißen, und dann das Königreich im Süden, und das hat Juda geheißen. Und die Hauptstadt von dem Königreich im Süden ist Jerusalem gewesen. Und Israel hat sich dann aber nie mehr von dieser Trennung von diesen zwei Königreichen erholt. Das Nordreich war komplett gottlos gewesen. Es ist von Königen regiert worden, wo entweder kein Gott oder einfach anderen Götter dient haben. Und es hat jegliche Art von Sünde in dem Reich gehabt. Das Südreich hat zwar ein paar gute Könige gehabt, auch gute Zeiten von Segen, von Erfolg gehabt, aber im Großen und Ganzen ist es eine ähnliche Geschichte gewesen wie im Nordreich. All das kannst du in den Büchern 1. und 2. Könige lesen. Und dann im Jahr 722 vor Christus wird das Nordreich Israel vom Assyrischen Reich erobert und das Volk wird in Gefangenschaft genommen. Das Südreich Juda hat von den Fällern vom Nordreich nicht gelehrt. Und die werden auch erobert, und zwar vom Babylonischen Reich. Und die werden auch in Gefangenschaft genommen. Was heisst das? Israel als Nation, als ganze Nation, befindet sich im Exil. Und so wie Gott das versprochen hat. Aber dass Gott das versprochen hat, heisst noch lange nicht, dass er das unbedingt hätte wollen. Gottes Herz war zu dem Zeitpunkt gebrochen gewesen. Das ist wahrscheinlich so wie ein Vater oder wie eine Mutter, wo die Konsequenzen für das Wohl der Kinder muss durchziehen muss. Hey, jedes Mal, wenn wir bei unseren Kindern Konsequenzen müssen durchziehen müssen, weil sie nicht folgen, das kommt nicht einfach von einem Moment zum nächsten. Es gibt Warnungen. Es gibt Warnungen nach Warnungen nach Warnungen. Und irgendwann ist das Mass voll. Und dann gibt es eine Konsequenz. Aber jedes Mal bricht es mir das Herz. Und Gott ist es auch endlich gegangen. Im Hosea 11, 8 bis 9 steht Folgendes. Das sagt Gott: Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten, wie die Städte Adma und Zebojim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Das sagt Gott. Gott hat es gehasst, Israel ins Exil zu schicken. Aber man könnte auch sagen, Israel hat sich selber für das Exil entschieden. Sie sind selber schuld gewesen. Und auch in dieser Stelle, wo wir gelesen haben, sehen wir auch, dass Gott auch wieder eine Zukunft verspricht. Wir lesen im Hesekiel-Buch und in anderen Büchern im Alten Testament, wie Gott immer noch zu seinem Volk redet, auch wenn sie im Exil gewesen sind, auch wenn sie unterdrückt worden sind, hat Gott immer Propheten geschickt zu ihnen, um zu sagen, hey, Gott liebt euch immer noch. Gott ist immer noch mit euch, auch wenn ihr da in diesem Land leiden müsst. Gottes Volk hat Gottes Zorn verdient. Aber sie sind nicht komplett zerstört worden, wie andere Völker im Alten Testament. Und da kommt ein extrem wichtiger Punkt von der ganzen Geschichte von Israel und auch vom ganzen Alten Testament. Gottes Absicht mit Israel war mehr als nur Israel zu segnen. Gottes Absicht mit Israel sind mit Israel verbunden. Das ist wahr, das haben wir gesehen in den letzten paar Wochen. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass das nur ein Teil war vom ganzen Erlösungsplan von Gott für die Menschheit. Und wo Israel erobert worden ist und wo sie dann im Exil gewesen sind, als ganzes Land, als das Land, wo bekannt war, dass sie Gottes Gunst hatten. Was haben die anderen Völker denn gedacht? Die anderen Völker um Israel herum haben gedacht, hey, der Gott von den Israeliten, der ist nicht so gross. Der ist doch nicht so stark, wie sie immer wieder gesagt haben. Der ist nicht stark genug. Also, was bringt uns der Gott? Und Gott sagt dann im Hesekiel 36,23, denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Es ist also um Gottes Namen gegangen in der ganzen Geschichte und Gott wollte seinen Namen hoch behalten. Es ist darum gegangen, der Menschheit am Beispiel von einer heiligen Nation von Israel zu zeigen, wie gross und mächtig das Gott ist und was er für einen Namen hat. Ein Name, der heute immer noch grösser ist als jede Krankheit, als jedes Problem, als jede Challenge, als jede Situation, die wir heute noch werden konfrontiert. Und jedes Mal, wenn wir Gottes Namen rufen, dann wissen wir, dass dieser Name Heilung kann bringen, dass dieser Name Versorgung bringen kann, dass dieser Name Frieden bringen, Sicherheit bringen, was auch immer das wir brauchen, aber vor allem Rettung kann bringen. Es ist also um die Kraft von Gottes Namen gegangen, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Menschheit. Also hat Gott müssen sein Volk wieder heimbringen vom Exil, und zwar der Menschheit zulieb. Und das führt dann zum dritten Punkt, und das ist der neue Bund. Es hat einen neuen Bund gegeben. Es ist vom Anfang an klar, dass das Exil nicht für immer wird dauern. Und die Bücher Esra und Nehemia, die erzählen dann von der Rückkehr vom Volk nach Jerusalem und wie die Leute die Stadt mauern und den Tempel wiederherstellen, die ja zerstört waren. Hey, die Bücher sind wirklich der Hammer. Wenn du kannst, liest dir die Bücher. Aber etwas hat noch gefehlt. Weil nur ein Bruchteil vom Volk Israel ist zurück nach Jerusalem gegangen. Und der Tempel, den sie wiederhergestellt haben, der war nicht der gleiche, wie der war zu Salomons Zeiten. Die Herrlichkeit von Gott war nicht gleich sichtbar. Und das Königreich von Gott war nicht wiederhergestellt. Es hat etwas anderes gebraucht. Aber was genau? Da redet Gott im Hesekiel 36, 26 bis 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott hat sein Volk nicht nur wiederherstellen, sondern erneuern. Es war nicht nur ein Upgrade von Gottes Volk, sondern ein komplett neues Volk. Das ist das, was Gott wollte eigentlich. Und das Herz aus Stein, das hier beschrieben wird, das ist ein Bild für ein Herz, das unfähig ist, Gott zu lieben. Und Gottes Geist hilft uns Menschen auch heute noch, Gottes Wille zu folgen. Gottes Absicht ist nicht nur, das Volk aus dem Exil heimzubringen, sondern das Volk von innen nach außen zu verändern. Es ist um eine Veränderung gegangen, die von innen nach außen kommt. Darum hat er ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist versprochen. Wir sehen es auch immer wieder in den Psalmen, wie es der Wunsch war, nach einem neuen Herz und nach einem neuen Geist. Es ist um die Erneuerung von Israel gegangen, die erst dann mit einem neuen Bund standgekommen ist. Die Propheten im Alten Testament, die haben immer noch geglaubt, dass ein König wird kommen und das Königreich Gottes für immer wird etablieren, mit Frieden und Sicherheit für immer und ewig. Und der König hätte ja müssen von den Nachkommen von David kommen. Und Gott erwähnt das auch immer wieder, dass ein König bald wird kommen und einen neuen Bund zwischen Gott und der Menschheit wird etablieren. Ein Bund, wo dann für immer wird gelten, für immer und ewig. Warum hat es denn einen neuen Bund gebraucht? Was war falsch gewesen am alten Bund? Und die Antwort ist einfach. Es war die Sünde gewesen. Es war die Sünde der Menschen gewesen. Weil Israel immer wieder den Bund gebrochen hat. Auch nach hunderten von Warnungen von den Propheten war Israel immer noch rebellisch gegenüber Gott. Und hey, es ist so einfach, das Alte Testament zu lesen und einfach zu sagen, hey, kommt Leute. Israel, hört auf mit Götzendienst. Kehrt um zu Gott. Und zu einem gewissen Maß ist das genau das, was das Alte Testament uns sagen möchte. Und zwar uns zeigen, wie zerstörerisch die Macht der Sünde ist. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu hart auf die Israeliten werden. Weil ihr Problem ist auch unser Problem. Und wir müssen heute aufpassen, dass wir nicht stur werden, eigensinnig werden, bockig werden, rebellisch werden. Auch heute noch. Wir alle haben die gleichen Probleme wie sie damals. Sünd ist nicht etwas Externes, das einfach so zu Zeit kommt und uns überrascht. Oh wow, habe ich gewusst, dass ich so sündig kann sein? Nein, Sünd gehört zu unserem Menschsein. Die Sünde von Israel ist auch unsere Sünde. Wir brechen den Bund einfach wegen unserer Natur. Wir können nicht anders. Aber der neue Bund ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht für uns. Es sind super News für uns heute. Auch wir heute können von der Tatsache profitieren, dass Gott sein Volk von innen nach außen hat verändert. Die Jeremia beschreibt den neuen Bund so in Jeremia 31, 33 bis 34. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt, sagt Gott. So gut, oder? Amen. Der neue Bund ist ganz anders gewesen. Im alten Bund ist das Gesetz in Stein geschrieben gewesen. Im neuen Bund wird das Gesetz in den Herzen von den Menschen geschrieben. In dem neuen Bund ist nicht geht es nicht um externe religiöse Rituale, die wir machen, sondern es geht um eine Veränderung im Geist. Wir werden geistlich wach, wenn wir an Gott glauben. Gehorsam ist nicht mehr einfach eine Bedingung, in den Bund einzutreten, sondern Gehorsam ist das, was wir erleben, dank dem neuen Bund. Als Resultat, dass wir Teil von dem Bund sind. Unter dem alten Bund ist Gottes Volk zu Gott gekommen wie ein Priester, wie ein Mensch wie du und ich, wo immer wieder Fehler machen. Und die Menschen mit Fehlern, die fehlerhaften Menschen, die haben dann Opfer gebracht. Und Gott hat das Opfer gesehen und hat einfach darüber hinweg geschaut und gesagt, okay, ich sehe die Sünde nicht mehr. Aber im neuen Bund brauchen wir nur einen Vermittler, und zwar Jesus Christus. Jesus ist unser Vermittler. Er hat ein fehlerfreies Leben gelebt. Jesus hat sich selber mit seinem eigenen Leben als Opfer offeriert, angeboten für uns alle. Er ist am Kreuz gestorben für uns, für dich und für mich, für unsere Sünden. Und darum, das Opfer ist nicht einfach etwas, wo Gott sagt, ah, okay, ich schaue das nicht mehr an, sondern es ist ein Opfer, wo Gott sagt, das zahlt jede Sünde von der Menschheit. Das ist der Preis von der Sünde, der gezahlt wird für alle Konsequenzen für den Tod auch, wo die Sünde kann bringen kann. Und zwar für immer und ewig. Und Gott sagt, mein Wort gilt. Der neue Bund hat Elemente vom alten Bund, von der alten Bund mit dem Abraham, mit dem Mose, mit dem David. Und Israel ist immer noch im Zentrum von dem Bund. Gottes Volk soll wiederhergestellt werden, erneuert werden. Es steht ja, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Aber der neue Bund beinhaltet auch Hoffnung und Heilung für alle Nationen auf dieser Erde. Der Prophet Jesaja sagt das auch immer wieder. Wie ich vorher gesagt habe, Gottes Erlösungsplan ist nicht nur für Israel, sondern für die ganze Schöpfung. Und der neue Bund bringt Juden und Heiden, also uns zusammen, wir alle dürfen Teil sein von dem neuen Bund. Wo Adam und Eva gegen Gott rebelliert haben, die ganze Welt ist dann unter die Herrschaft der Sünde gekommen. Aber mit dem neuen Bund erlebt dann die ganze Schöpfung, die ganze Welt, auch du und ich, Gottes Kraft von der Vergebung und von der Wiederherstellung. Und ich möchte einfach mit einem Punkt die Predigt zum Abschluss bringen, und zwar Jesus und der neue Bund. Am Ende vom Alten Testament ist die Zukunft von Israel immer noch unsicher gewesen. Man weiß nicht genau, okay, was passiert jetzt, wenn man das chronologisch liest. Man weiß, was passiert ist, aber man weiß nicht, okay, wie geht es jetzt weiter. Aber es gibt zwei wichtige Versprechen. Erstens, Gott wird den Messias senden. Ein König von der Linie von David wird kommen. Und zweitens, Gott wird einen neuen Bund mit seinem Volk eingehen, wo das Volk dann wird erneuern und das wird ermöglichen, dass das Volk Gottes Wille folgt. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, schon von seiner Geburt an, merken wir, dass er der Versprochene, dass er, Jesus, der lang ersehnte Messias war. Sein Leben zeigt, dass er der wahre König von Israel ist. Seine Jünger haben ihn Christus genannt. Christus bedeutet auf Griechisch Messias. Und bevor Jesus ans Kreuz geht, was macht er? Was ist eine der letzten Sachen, die Jesus macht? Er sammelt seine Jünger am Tisch. Er lädt sie ein und er sammelt seine Jünger am Tisch und er feiert dann das Passafest mit ihnen. Vor ein paar Wochen haben wir gesehen, dass Israel jedes Jahr das Passafest feiert und sich daran erinnert, wie Gott sie aus der Gefangenschaft der Ägypter befreit hat, wie Gott dann auch mit dem Mose unmittelbar nach dem Exodus den Bund mit ihm macht und mit dem Volk Israel. Das haben sie jedes Jahr gemacht. Das ist das Fest, das sie immer sich daran erinnert haben. Jedes Jahr haben sie gewusst, dass das Passafest kommt. Sie haben gewusst, was sie an dem Fest machen müssen. Und was Jesus mit seinen Jüngern damals gemacht hat, nennen wir heute in unserem Kontext das letzte Abendmahl. Weil es das letzte Essen war, das er zusammen mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden genommen hat. Und das Abendmahl möchten wir auch heute in unseren Locations, in der Church, als Church, in allen Locations. Und wenn du online schaust, vielleicht kannst du dir einfach Zeit nehmen, heute später im Tag. Und wenn du möchtest, kannst du auch dann das Abendmahl nehmen. Während dem Essen mit seinen Jüngern hat dann Jesus das Brot genommen, hat es gebrochen und er hat auch seinen Jüngern einen Becher mit Wein gegeben. Und er hat dann zu seinen Jüngern gesagt, hey Leute, die Sachen, die ihr hier seht, das Brot und der Wein, das repräsentiert meinen Körper, der für euch hingegeben wird, und auch mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat dann den Wein genommen und hat gesagt im Lukas 22,20, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und ich hoffe, du verpasst die Bedeutung von diesem Moment nicht. Und von dem Vers. Und stell dir vor, wie der Moment war für die Jünger damals. Sie hören gerade, dass der neue Bund stand kommt. Sie haben gewusst, sie sind gerade am Feiern, der alte Bund, oder? Mit dem Passafest. Und Jesus kommt und sagt, hey Leute, das ist jetzt der neue Bund. Und was Jesus wollte sagen in dem Moment, wo er mit seinen Jüngern das Abendmahl genommen hat, ist ganz klar gewesen. Jetzt fängt der neue Bund an. Ich gehe ans Kreuz. Ich werde sterben, aber ich werde auch den Tod besiegen. Und jeder, der an mich glaubt, der wird gerettet werden. Wird ein neues Herz bekommen, wird einen neuen Geist bekommen und wird am neuen Bund von meinem Vater teilnehmen. Der neue Bund ist mit Jesus gekommen. Wir heute leben unter dem neuen Bund, wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus glauben. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, macht das, das Abendmahl, macht das immer wieder und immer wieder als Erinnerung für das, was ich für euch gemacht habe und als Erinnerung für den neuen Bund, den Gott, der Vater, mit uns machen möchte. Hey, das Worship-Team wird in ein paar Sekunden uns in ein Lied leiten, ein Lied spielen. Und in den Locations haben wir an der Seite und auch hinten oder hinten Brot und Traubensaft bereit. Du kannst, wenn du möchtest, während das Worship-Team das Lied am Spielen ist, kannst du einfach ein Stück Brot nehmen und einen Becher mit Saft holen und dann das Abendmahl an deinen Platz nehmen. Brauch einfach den Moment als einen heiligen Moment. Schau nicht, dass, wenn du was möchtest machen, mach das nicht einfach als Ritual und dann ist fertig, sondern brauch den Moment wirklich als einen kraftvollen Moment. Es ist nicht einfach ein Ritual, es ist ein kraftvoller, heiliger Moment zwischen dir und Gott, wo du dich an den neuen Bund, den er mit dir geschlossen hat, kannst erinnern. Ich möchte beten und dann wird dann das Worship-Team direkt uns in ein Lied leiten und in dieser Zeit können wir alle zusammen das Abendmahl nehmen. Vater im Himmel, danke, dass deine Gegenwart da ist. Danke für all die Sachen, die wir gehört haben in dieser Predigtserie, all die Geschichten vom Alten Testament. Danke, dass jede einzelne Geschichte auf deinen Sohn Jesus zeigt, auf den Messias zeigt, auf den Retter zeigt, den wir heute auch brauchen. Nicht nur das Volk Israel damals, aber auch heute wir brauchen den Retter. Und Vater, ich bitte, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was das bedeutet für uns in unserem Alltag. Dass wir an dem neuen Bund dürfen teilnehmen. Dass dein Sohn Jesus für uns gestorben ist. Dass er ans Kreuz gegangen ist. Dass er aber auch den Tod überwunden hat für unsere Sünden. Danke, dass wir kein Opfer mehr bringen müssen, sondern dass wir frei sind, dich anzubeten und vor dir zu kommen, so wie wir sind. Danke für deine Gnade. Danke für deine Gnade, die so sichtbar ist, auch durch das Alte Testament durch. Die Beziehung, die du zu deinem Volk Israel immer wieder versucht hast, wiederherzustellen. Danke für deine Gnade auch, die wir sehen, auch am Beispiel von deinem Sohn Jesus. Und die Gnade, die wir auch heute dürfen erfahren. Und danke auch für die Kraft vom Heiligen Geist, die wir alle dürfen haben und die unsere Herzen berührt, unsere Herzen weich macht, um wirklich zu erkennen, dass du der einzige und der wahre Gott bist. Vater, in dem, dass wir jetzt das Abendmahl nennen, möchte ich, dass du uns daran erinnerst, was für eine krasse Bedeutung das Abendmahl hat. Und wir uns daran erinnern, was du mit dem Volk Israel gemacht hast, all die Bünde, die du geschlossen hast. Aber vor allem, dass wir uns daran erinnern, was dein Sohn Jesus mit dem neuen Bund gemacht hat. Und in deinem Namen beten wir. Amen.